Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Botschaft ist einfach: gemeinsam statt jeder für sich. So das Anliegen des deutschen und des französischen Wirtschaftsministers bei ihren anstehenden Gesprächen in den USA, um klimafreundliche Technologie zu fördern, aber eben Hand in Hand, nicht auf Kosten des anderen. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus mit dem Ausbau des Schienennetzes beschäftigen, mit dem Arbeiten dort, wo andere Urlaub machen, oder auch mit dem Preisdeckel für russische Erdölprodukte und den Folgen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir auf die Reise von Bundeswirtschaftsminister Habeck gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Le Maire nach Washington, um Unheil von Europa, genauer der Europäischen Union, abzuwenden. Mehr dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Jörg Münchenberg.
Knapp zwei Tage hat sich Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen für seinen Arbeitsbesuch in Washington Zeit genommen. Und es gibt dringenden Gesprächsbedarf. 370 Milliarden Dollar will die US-Regierung im Zuge des sogenannten Inflation Reduction Acts in den nächsten Jahren in die Hand nehmen, um den Umbau in eine grüne, klimafreundliche Wirtschaft zu unterstützen. Das Problem aus europäischer Sicht: die Subventionen gelten nur für in den USA hergestellte Produkte. Darüber müsse man reden, betonte Habeck heute Morgen kurz vor seinem Abflug.
Wir haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Amerikaner sich entschieden haben, mit einem großen Investitionsprogramm in die grünen Technologien nur mit dem Klimaschutz ernst zu machen. Das ist lange erwünscht gewesen und nun passiert es auch endlich. Es gibt in diesem Programm ein paar kritische Punkte und diese Punkte sind eine Bevorzugung von in Amerika produzierenden Unternehmen.
Die Sorge in Europa ist groß, dass der Inflation Reduction Act auch viele europäische Unternehmen dazu bringen könnte, dem alten Kontinent den Rücken zuzukehren und in den USA stattdessen zu investieren. Das betreffe vorrangig Zukunftstechnologien, warnte heute im Deutschlandfunk der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, SPD.
Die Elektroautos ist ein Ding, die müssen ganz in den USA gebaut werden, um die Förderung zu bekommen. Aber viel wichtiger die Frage von erneuerbaren Technologien und vor allem grüne Wasserstoffproduktion. Weil da haben wir in Europa Unternehmen, die sind noch nicht so arriviert, die sind noch nicht in so Netzwerken drin und die sind leicht auch zu bewegen, zu verlagern. Und das ist das große Problem.
Die EU-Kommission hat bereits eine Gegenstrategie entworfen. Das europäische Beihilferecht soll gelockert und vereinfacht werden, damit auch die Regierungen hierzulande bestimmte Branchen fördern können. Außerdem sollen nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem EU-Corona-Hilfsfonds umgeschichtet werden. Die EU-Kommission ist ohnehin zentraler Ansprechpartner und Verhandlungsführer beim drohenden Subventionsstreit mit den USA. Aber, so Habeck,
wir wollen gerne unterstützen und das Unterstützen heißt, in der Arbeitsatmosphäre, die wir aufgebaut haben, Wege auszuloten, wie man die problematischen Teile des Inflation Reduction Acts, also dieses Industrieprogrammes, vielleicht lösen kann. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es vielleicht nicht heute und morgen, aber dann doch in den nächsten Tagen und Wochen gelingt, weitere Lösungen zu finden.
Zumal Habeck in Washington zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire vorsprechen wird, um die Dringlichkeit des Anliegens zu untermauern. Geplant sind Gespräche mit US-Finanzministerin Janet Yellen, der Handelsbeauftragten Catherine Tai und US-Wirtschaftsministerin Gina Raimondo. Der Wirtschaftsexperte der Union, Jens Spahn, begrüßte ebenfalls im Deutschlandfunk grundsätzlich die deutsch-französische Initiative, forderte zugleich aber mehr Anstrengungen in der Handelspolitik.
Wenn wir einen Handelsvertrag, Stichwort TTIP, der wurde ja vor Jahren schon mal diskutiert, vor allem von den Grünen bekämpft, wenn wir einen Handelsvertrag mit den USA hätten, dann hätten wir das ganze aktuelle Problem nicht.
Doch für die EU geht es zunächst darum, den drohenden Handelsstreit mit den USA zu entschärfen und gleichzeitig auf europäischer Ebene vorzubauen.
Die EU, die USA und der offene Handel, Jörg Münchenberg berichtete. Die Mitglieder der Tarifkommission der EVG, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, sitzen seit heute Nachmittag in Fulda zusammen, um über ihre Lohnforderungen für die bevorstehende Tarifrunde zu beraten. Und da zeigt sich, dass die Gewerkschaft in der Bahntarifrunde ein deutliches Lohnplus durchsetzen will. Wir brauchen einen kräftigen Schluck aus der Pulle, den haben sich die Kolleginnen und Kollegen verdient, sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkhardt und ergänzte: Lohnzurückhaltung darf man von uns nicht erwarten. Morgen soll dann das genaue Ergebnis vorgelegt werden. Während es hier um den Verdienst bei der Bahn geht, haben sich heute mehrere Bahnverbände zum Zustand der Bahn und den Ausbauzielen des Bundesverkehrsministeriums geäußert, auch im Verhältnis zum geplanten Straßenbau. An Katrin Büsker fasst die Debatte des Tages dazu zusammen.
Für uns ist klar, dass es keinen weiteren Autobahnneubau braucht, um zu erwartendes Güterverkehrswachstum zu bewältigen.
Zeigte sich heute Peter Westenberger vom Verband Die Güterbahnen überzeugt.
Was nicht heißt, dass Straßenfahrzeuge nichts mehr zu tun hätten. Also einen Kulturkampf, wie verschiedentlich angemerkt, sehen wir hier nicht.
Der Verband Die Güterbahnen, die Allianz pro Schiene, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und der Verband der Güterwagenhalter in Deutschland sprachen sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz dafür aus, bei der Beschleunigung von Infrastrukturprojekten vor allem auf den Ausbau der Schiene zu setzen. Die Potenziale hier seien groß. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing hingegen sieht wegen des steigenden Güterverkehrs einen erhöhten Bedarf im Bereich Autobahnausbau.
Der Bundesverkehrsminister sagt, dass die Schiene nicht ausreichend Leistungsfähigkeit in der Zukunft sei und aus genau diesem Grund weiterer und vor allem auch beschleunigter Straßenneubau erforderlich sei. Ich muss ganz deutlich sagen, wir bewahren uns gegen diese schlecht begründete, dafür aber geschäftsschädigende Aussage.
So Westenberger. Die Branche sieht sich auf einem guten Weg, bis 2030 den Anteil der Leistung der Schiene im Güterverkehr auf 25% zu erhöhen. Die Bahngesellschaften zählen dabei allerdings anders als der Minister. In Verkehrsleistung, also der zurückgelegte Kilometer multipliziert mit der beförderten Gütermenge in Tonnen. Der Verkehrsminister hingegen beziehe sich auf das Transportaufkommen. Dies beschreibt die transportierten Mengen, ohne dabei auf die zurückgelegten Kilometer zu schauen. Die FDP unterdessen beharrt auf ihrer Forderung, die Planung für alle Verkehrsträger zu beschleunigen.
Wir unterscheiden nicht bei der FDP zwischen guter Infrastruktur und schlechter Infrastruktur. Diesen Unterschied gibt es nicht,
erklärte FDP-Generalsekretär Bijan Cezaray heute in Berlin. Dort hat das FDP-Präsidium einen Beschluss gefasst. Individuelle Mobilität stärken, Vielfalt bei Mobilitätsangeboten ausbauen, statt Autos ideologisch bekämpfen.
Uns geht es vor allem bei dem Papier darum, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsträger nicht gegeneinander auszuspielen. Also es ist ja auch ein Bekenntnis zum Thema individuelle Mobilität.
Auf den knapp 3 Seiten kommt das Wort Schiene einmal vor, das Wort Straße 8-mal. Entsprechend ungehalten reagierte Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene.
Das geht hier auf dem Rücken des Schienenverkehrs munter weiter mit diesem ideologischen Gezänk. Für uns ist damit die FDP noch ein Stück weiter weg von pragmatischer Verkehrspolitik hin zu ideologischer Gesinnungsschau.
Die FDP möchte auch den Neubau von Autobahnen als im überragenden öffentlichen Interesse liegend definieren, was die Grünen nach wie vor ablehnen. Im Frühstart von RTL-NTV betonte Katharina Dröge, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, jedoch die Bereitschaft ihrer Partei im Bereich der Sanierung von Brücken zu einer Einigung zu kommen.
Wir bieten unseren Koalitionspartnern an, hier sofort zu handeln. Wir hätten uns schon vor Weihnachten darauf verständigen können, Tempo zu machen, bei der Sanierung von Brücken hier in die Planungsbeschleunigung zu gehen. Das blockieren unsere Koalitionspartner, weil sie jetzt auch noch auf Autobahnen spekulieren.
Vergangene Woche hatte der SPD-Verkehrspolitiker Detlef Müller als Kompromiss vorgeschlagen, sich auf besonders wichtige Projekte festzulegen und mit dieser Priorisierung Beschleunigung möglich zu machen.
Ann-Kathrin Büsker über die Sorgen vieler Bahnverbände. Dienstleister müssen schon lange nicht mehr ins Büro, um ihre Arbeit zu erledigen. Vorausgesetzt, es gibt eine stabile Internetverbindung, ist unter anderem Homeoffice inzwischen weit verbreitet. Und wem das Wetter in Deutschland zu trüb oder zu kalt ist, der kann seine Arbeitsstätte auch verlagern, wenn es das familiäre oder freundschaftliche Umfeld zulässt. Nach Griechenland beispielsweise. Das Land wirbt intensiv, nicht nur mit Sonne, Strand und Meer, sondern auch mit Steuervorteilen. Besonders beliebt ist derzeit Kreta. Doch dabei ist nicht alles eitel Sonnenschein, so Verena Schelter.
Hallo, willkommen im Workhub, sagt Effi Puli, eine zierliche Frau mit langen kupferroten Haaren, und führt durch ihre Büroräume in Chania, ein Städtchen im Nordwesten der griechischen Insel Kreta. Vor einigen Jahren ist die Griechin mit ihrem Mann aus beruflichen Gründen nach England ausgewandert. Irgendwann haben sie aber immer häufiger remote gearbeitet, auch von Kreta aus. Doch hier war es meist schwierig, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden, ruhig, mit zuverlässiger und schneller Internetverbindung. Deswegen hat Effi beschlossen, einen Coworking-Space zu gründen. Vor 2,5 Jahren, direkt nach dem ersten Corona-Lockdown, haben sie aufgemacht. Seitdem kommen jeden Tag etwa 15 bis 20 Leute zum Arbeiten vorbei. Manche bleiben nur wenige Wochen, andere mehrere Monate. Das sind sehr gut ausgebildete Leute, die teilweise sehr spezialisierte Berufe ausüben. Das sind Datenwissenschaftler, Programmierer oder Anwälte. Wir hatten zum Beispiel kürzlich einen Anwalt, der sich auf das Thema Energie spezialisiert hat.
Energia.
Ihre Kundinnen und Kunden sind sehr international, doch vor allem eine Nation ist besonders stark vertreten, so Effi. Wir haben Besucher aus ganz Europa, die meisten kommen aber aus Deutschland. Ich würde sagen, dass etwa 60% unserer europäischen Kunden Deutsche sind. Auch Veronika Stamos hat sich hier eingemietet. Sie arbeitet für eine deutsche Firma im Recruiting. Das heißt, sie sucht für ihren Arbeitgeber nach neuen qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Theoretisch und praktisch kann ich von überall auf der Welt aus arbeiten. Die Firma, bei der ich arbeite, die haben sich 2014 gegründet und da arbeiten alle seitdem remote.
Außerdem hat sie sich im Bereich Coaching selbstständig gemacht. Auch das läuft alles online und aktuell direkt von Kreta aus. Veronika möchte gerne dauerhaft hier bleiben und so auch von den steuerlichen Vorteilen profitieren, mit der die griechische Regierung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland anlocken möchte. Denn wer offiziell seinen Wohnsitz nach Griechenland verlegt, bekommt einen Nachlass von 50% auf die Einkommensteuer. Normalerweise gilt in Griechenland für Einkommen von über 40.000 Euro im Jahr ein Spitzensteuersatz von 44%. Veronika muss ihr Einkommen demnach nur mit 22% versteuern. Diese Vergünstigung gilt für 7 Jahre. Nach Angaben des griechischen Finanzministeriums haben mittlerweile etwa 4.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Wohnsitz aus dem Ausland nach Griechenland verlegt. Allerdings ist das bürokratische Prozedere kompliziert und langwierig. Doch das ist nicht die einzige Herausforderung, sagt Veronika Stamos.
Ich habe mir leichter vorgestellt, hier eine Wohnung zu finden. Die meisten, mit denen ich in Kontakt war bisher, die wollen halt als Airbnb vermieten. Ne? Die sind halt so im Winter, finden die es toll, ne? Weil halt da keiner ist. Und im Sommer wollen sie halt dreimal so viel Geld haben.
Sie ist dennoch überzeugt, bald etwas Passendes zu finden. Denn egal, ob Bürokratie oder Wohnungssuche, um in Griechenland zurechtzukommen und glücklich zu werden, brauche man vor allem 2 Dinge. Geduld und ein wenig Flexibilität.
Homeoffice unter der Sonne, Verena Schelter berichtete. Und von den Aufträgen für das Arbeiten in der Sonne und womöglich sogar noch mit Blick aufs Meer zu den Auftragsbüchern der deutschen Industrie vom Statistischen Bundesamt gab es heute die neue Erhebung für den Dezember und damit für das Gesamtjahr 2022 zu den Auftragseingängen, die ja nicht zuletzt zeigen, wie es um die Sicherheit von Arbeitsplätzen in der Industrie steht. Bianca von der Au berichtet.
Wie geht es eigentlich der deutschen Industrie? Das zeigen zum Beispiel die Auftragseingänge. Und die fielen im Dezember überraschend positiv aus. Laut Statistischem Bundesamt ein Plus von 3,2% gegenüber dem Vormonat. Für Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research ergibt sich insgesamt folgendes Bild.
Ja, im Moment scheint es doch eine recht robuste Situation zu sein, verglichen mit den Befürchtungen des letzten Herbstes, als wir noch Gasrationierungen befürchten mussten, was natürlich zu einer deutlichen Einschränkung auch der Industrieproduktion geführt hätte. Da sind wir jetzt drumherum gekommen. Das ganze Thema hat sich deutlich entspannt.
Allerdings will der Ökonom einzelne Monate nicht übergewichten, da es immer zu Schwankungen kommen könne. Auch der Chefvolkswirt der Commerzbank gießt Wasser in den Wein. Das Auftragsplus im Dezember sei vor allem eine Gegenbewegung zum Einbruch im November. Auch die private VP-Bank aus Liechtenstein dämpft die Euphorie. Die Auftragsbilanz des Gesamtjahres 2022 sei alles andere als erfreulich. Dabei ergeht es den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich, betont Deutsche Bank Volkswirt Schattenberg.
Wir haben Zweige wie zum Beispiel die Elektroausrüster, die Maschinenbauer und so weiter, die auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, aber die doch, wenn wir auf die Auftragsbücher gucken, relativ gut dastehen. Dann haben wir aber energieintensive Unternehmen, gerade im Chemiesektor, die haben natürlich verstärkten Anpassungsdruck und müssen schauen, wie sie im internationalen Wettbewerb klarkommen.
Aufs Gesamtjahr gerechnet sind die Neuaufträge sogar zurückgegangen, um gut 10% gegenüber dem Vorjahr. Doch sind die Auftragseingänge nur ein Puzzleteil, um den Zustand der deutschen Industrie zu beschreiben. Entscheidend ist der Blick nach vorne. Und der ist heute optimistischer als noch im Herbst von der Research-Abteilung der Deutschen Bank angenommen.
Da hatten wir erwartet, dass 2023 das BIP möglicherweise 1% zurückgeht. Jetzt mit den verbesserten Vorgaben halten wir eine Stagnation für wahrscheinlich.
Für die deutsche Industrie ist das schwierige Jahr 2022 mit einem kräftigen Auftragsplus zu Ende gegangen. Derzeit sind viele große Unternehmen mit dem Abarbeiten ihrer vollen Auftragsbücher beschäftigt. Bei den Neuaufträgen zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Denn klammert man im Dezember die Großaufträge der Industrie aus, bleibt unterm Strich sogar ein kleines Minus.
Bianca von der Au über den Auftragseingang bei der deutschen Industrie. Und das Stichwort Energie ist ja gerade gefallen. Es gibt bereits viele Beschränkungen für den Import von russischem Rohöl in die EU. Und ergänzend dazu dürfen nun seit gestern Erdölprodukte aus Russland nicht mehr eingeführt werden. Erdölprodukte, dazu gehört beispielsweise Diesel. Was bedeutet dieser Schritt für die deutsche, aber auch für die russische Wirtschaft, die sich zunehmend abhängig macht von China beispielsweise? Einzelheiten dazu von Mischa Erhardt.
Nun soll also auch eine Preisobergrenze für Erdölprodukte wie Diesel aus Russland gelten. 100 US-Dollar sind als Deckel vorgesehen, das sind umgerechnet gut 90 Euro. Zum Vergleich, an den internationalen Rohstoffbörsen mussten Käufer zuletzt zwischen 100 und 120 Euro pro Fass bezahlen. Es ist bereits die dritte Runde von Sanktionen gegen russische Ölexporte. Sie sollen möglichst verhindern, dass Russland von den Preisanstiegen an den Ölmärkten profitiert und so Geld in die Kriegskasse in Moskau fließt. Gleichzeitig sollen Ölexporte aus Russland aber weiterhin möglich sein, damit keine Knappheit entsteht und die Preise weiter in die Höhe schießen. Bislang hätten die Sanktionen funktioniert, meint Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank.
Das russische Öl- und Diesel handelt teilweise sogar unterhalb der ganzen Preisgrenzen. Das hängt natürlich dann mit den höheren Transportkosten zusammen, die dann zu stärkeren Preisabschlag führen. Somit fließt das Öl weiterhin. Trotzdem nehmen die Russen weniger ein als ohne diese Maßnahmen.
Das sieht man auch in der Internationalen Energiebehörde IEA so. Demnach haben die bisherigen Preisobergrenzen im Januar Russland rund 8 Milliarden Dollar an Exporterlösen gekostet. Das entspreche etwa 30% der gesamten Öl- und Gaseinnahmen Russlands, sagte IEA-Chef Fatih Birol am Sonntag. Damit Russland nicht überhalb des Preisdeckels sein Öl an andere Staaten verkaufen kann, nehmen die westlichen Verbündeten auch Reedereien und deren Versicherer in die Pflicht, denen verboten ist, russisches Öl zu höheren Preisen auf den Weltmärkten zu verschiffen. Gleiches soll nun auch für Raffinerieprodukte wie Diesel gelten. Das wiederum stellt Deutschland vor ein Problem, weil 12% des Dieselbedarfs hierzulande bislang aus Russland importiert wurde, rund 4 Millionen Tonnen. Hinzu kommt, dass die Raffinerie in Schwedt weniger produziert. Im September hatte Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Zusicherung zur Lieferung von 3 Millionen Tonnen Diesel erhalten. Daher heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die Dieselversorgung hierzulande sei gesichert. Allerdings könnten die Preise steigen, meint Carsten Fritsch, weil in den vergangenen Monaten nicht für ausreichend Ersatz gesorgt worden sei.
Gleichzeitig werden sich die Transportwege verlängern, weil Lieferanten, die jetzt stattdessen ins Spiel kommen, natürlich weiter entfernt sind, wie Indien, China und der Nahe Osten sowie die USA.
Von höheren Transportkosten spricht man auch beim Mineralölwirtschaftsverband Fuels and Energy, auch bedingt durch die Ausfälle in Schwedt. Das könnte sich auch auf Heizölpreise auswirken, weil sich auch die durch die neuen Sanktionen verteuern könnten. Beim ADAC schließlich zeigt man sich mit Blick auf den Dieselpreis an den Zapfsäulen vergleichsweise gelassen.
Wir stellen hier auch keinen Anstieg fest,
sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel.
Wir erwarten nochmal keine dramatischen Auswirkungen derzeit des Embargos. Wie gesagt, in den letzten Tagen sind die Preise bundesweit gesunken und bei Diesel war dieser Effekt sogar nochmal stärker als bei Benzin.
Der ADAC-Sprecher im Beitrag von Mischa Erhardt, der auf den Ölmarkt blickte. Hohe Inflation, Fachkräftemangel, teure Energie. Wenn wir derzeit Zustandsbeschreibungen über die deutsche Wirtschaft hören, dann sind das überwiegend Molltöne. Trotz eines ungemütlichen wirtschaftlichen Umfeldes ist der deutsche Aktienindex in den vergangenen Wochen aber gestiegen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, spiegeln die Aktienkurse die Leistung der Wirtschaft in Deutschland wider? Dieser Frage ist Heidi Radwilas nachgegangen.
Manchmal scheint es einfach nicht zusammenzupassen, was in der Wirtschaft einerseits und an der Börse andererseits passiert. Zum Beispiel kannte der deutsche Aktienindex, das wichtigste deutsche Börsenbarometer, bis auf kleinere Rücksetzer in den vergangenen Wochen nur einen Trend, den nach oben. Und das trotz belastender Rahmenbedingungen für die deutschen Unternehmen. Das mag manche wundern, aber ein Widerspruch ist es nicht, sagt Fondsberater Christian Kahler von Kahler & Kurz Capital.
Der DAX ist nicht das Abziehbild der deutschen Wirtschaft, das muss man ganz klar sagen. Wenn Sie mal schauen, deutsche Wirtschaft zum Beispiel an sich exportiert ungefähr 35%. Die DAX-Unternehmen exportieren 70%. Das heißt, man sieht schon, man ist viel stärker integriert in die internationalen Märkte. Und international läuft es einfach besser in Sachen Konjunktur als in Deutschland. Und deswegen dürfen die DAX-Unternehmen auch etwas stärker steigen als die Wirtschaft momentan in Deutschland.
Das sieht Marc Richter von der Baader-Bank genauso. Auch wenn er warnt, wenn die DAX-Unternehmen jetzt eines nach dem anderen die Bücher öffnen und Bilanz ziehen, sollte man sich nicht zu viel erwarten.
Umsatzzahlen, Cashflow-Zahlen oder die Earnings-Zahlen generell werden nicht so gut ausfallen, tatsächlich, wie man es vielleicht auch erhofft. Man muss mit dem einen oder anderen Rücksetzer rechnen. Aber in Summe werden sich die DAX-Unternehmen robust zeigen.
Außerdem komme es an der Börse auf den Ausblick an. Und der sei bei vielen Unternehmen positiv, was ich eben schon jetzt im DAX niederschlage. Ein ganz entscheidender Faktor für die Entwicklung an den Finanzmärkten? Die Leitzinsentscheidungen der Notenbanken, erklärt Marc Richter von der Baader Bank.
Die Märkte sind im Moment sehr zinssensibel. Die Zinsen sind letztes Jahr enorm nach oben gegangen, deswegen sind die Märkte nach unten gegangen.
Denn hohe Zinsen belasten die Wirtschaft, weil Kredite etwa für Investitionen viel teurer werden. Jetzt rechnen Finanzexperten damit, dass die Notenbanken den Fuß wieder etwas vom Gas nehmen. Marc Richter.
Dass wir dieses Jahr noch 2, 3, 4 Zinserhöhungen haben werden, von 0,25%, von 0,5%, aber dass dann erstmal nichts weiter kommt.
Diese Aussicht auf Entspannung habe sich schon jetzt im DAX niedergeschlagen, in steigenden Kursen. Was unter dem Strich erneut zeigt, dass an der Börse vor allem mit einem gehandelt wird, mit Erwartungen. Und mit der Hoffnung, dass sie nicht enttäuscht werden.
Und nach diesem einordnenden Blick auf Börsen- und DAX-Entwicklung von Heidi Radwilas kommen wir zum tagesaktuellen Geschehen. Heute mit Klaus-Rainer Jackisch, den ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Herr Jackisch, USA und China, wenn zwei große Wirtschaftsnationen sich streiten oder die Stimmung zwischen ihnen angespannt ist, was sie derzeit ist, belastet das auch die Stimmung der Anleger an der Börse?
Ja, auf jeden Fall. Und das kann man heute sehr deutlich sehen. Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons vor der amerikanischen Atlantikküste durch die amerikanischen Militärs sind die Spannungen zwischen China und den USA massiv angespannt. Und das macht hier Sorge an der Börse, denn das ist das Letzte, was man im Moment braucht. Und dies und die tatsächlich weiterhin steigenden Zinsen, von denen man hier ausgeht, dass das auch noch eine Zeit lang anhält, haben heute den deutschen Aktienindex recht deutlich belastet. Das Börsenbarometer steht aktuell bei genau 15.348 Punkten, 127 Punkte weniger als am vergangenen Freitag oder ein Minus von rund 0,8%.
Und angesichts dieser mauen Stimmung auf dem Aktienmarkt, was tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Ja, dort sind heute bei den Anleihen die Kurse überwiegend, haben sie nachgegeben. Dementsprechend ist die Umlaufrendite gestiegen um 11 Basispunkte auf 2,26%. Und auch der Goldpreis gibt heute deutlich nach. Die Feinunze aktuell bei $1.867,64.
Für die Einzelhändler in der Eurozone lief es im Dezember nicht wirklich gut, wie heute bekannt wurde. Hat die Meldung Folgen für den Euro?
Ja, das hat den Euro heute unter Druck gesetzt, wie eigentlich schon das ganze Wochenende. Er hatte fast 2 Cent gegenüber Freitag verloren und derzeit kostet ein Euro genau $1,0776.
Aurubis ist ein deutscher Kupfer- und Metallkonzern. Manager des Unternehmens waren gerade mit dem Bundeskanzler unterwegs in Chile, wo Vorverträge unterzeichnet wurden. Und jetzt blickt der Konzern auch noch zukunftsfroh in dieses Jahr. Freuen sich die Anleger mit?
Das sollte man meinen, denn man geht davon aus, dass man den operativen Gewinn am oberen Ende der angepeilten 400 bis 500 Millionen Euro erreichen wird. Aber man hat in den letzten Tagen schon deutliche Vorschusslorbeeren gegeben und man hatte noch mit mehr gerechnet. Und weil das nun nicht der Fall ist, haben die Anleger heute eher Kasse gemacht, ein Minus bei der Aktie von 4,7%.
Deutlich sichtbar ist ein grünes Pluszeichen beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer, also gegen den Trend. Warum?
Das liegt an einem Bericht im Handelsblatt. Danach will der aktivistische Investor Bluebell jetzt andere Investoren um sich scharen, um Veränderungen im Konzern durchzusetzen. Man möchte eine Aufspaltung des Pharma- und Agrarchemie-Konzerns erreichen. Das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass eben die Tochter Monsanto so große Probleme und Kosten macht. Das alles hat den Kurs heute nach oben getrieben von 2,6%, weil man hofft, dass diese Pläne auch durchkommen.
Klaus-Rainer Jackisch zum Tag an der Börse. Um den Sanierungsstau bei Theater- und Opernbauten in Bayern geht es gleich in der Sendung Kultur heute. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.